Liebe Zuschauer, weniger ist mehr. Diesen Satz haben wir alle sicherlich schon einmal gehört. Meist wird er ermahnend gesagt, aber dass Verzichten auch richtig viel Spaß machen kann, das müssen wir oft noch lernen. Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit kaufen wir, was das Zeug hält. Der Konsum kennt keine Grenzen. Allerdings ist Verzichten manchmal für uns und auch für unsere Umwelt extrem gut. Wie genau das richtige Verzichten aussieht, das klären wir heute und zwar mit einem echten Experten, und zwar Professor Dr. Ruben Zimmermann von der Uni Mainz. Herr Professor Zimmermann, schön, dass Sie da sind. Warum haben Sie die Einladung nach Aschaffenburg angenommen?
Ich bin gerne hier nach Aschaffenburg gekommen. Ich habe ja schon eine längere Kooperation mit Herrn Hoffmann, mehr als Exeget, aber er war auch schon in Mainz mehrfach und jetzt bin ich mal in neue Gefilde für den Theologen und Exegeten vorgedrungen, aber denke gerade, dass die Ethik immer das interdisziplinäre Gespräch braucht. Wir haben in Mainz ein Ethikzentrum, das heißt Ethik in Antike und Christentum. Das könnte man natürlich rein historisch auffassen, indem wir uns nur mit antiken Texten und antiken Ethikmodellen befassen, aber eines der Ziele dieses Zentrums ist gezielt auch antike Texte in den gegenwärtigen Dialog einzuspielen und hermeneutische Brückenschläge zu leisten. Insofern bin ich selber als Neutestamentler eben auch im Bereich von bioethischen Fragen unterwegs, zum Beispiel in Kooperation mit dem Institut für Molekularbiologie der Uni Mainz und gerne auch der Einladung gefolgt, jetzt hier mal an die TU Aschaffenburg zu kommen und mit Wirtschaftern im Gespräch zu sein. Ethik im Kontext der Nachhaltigkeit ist etwas, was natürlich auch Theologen letztlich herausfordert, die weiten Zeiträume nicht nur aufgrund der 2000-jährigen Christentumsgeschichte, sondern natürlich auch noch stärker im Kontext eigentlich dessen, was wir in der Bibel die Ewigkeitshorizonte nennen, von Anfang der Schöpfung bis zum jüngsten Tag. Das ist also der denkbar weiteste Zeitraum, den man sich vorstellen kann. Insofern ist das Ausgrenzen, Entgrenzen von engen Zeithorizonten etwas, womit sich Theologen und insbesondere auch Bibelwissenschaftler schon lange beschäftigen.
Viele Menschen verstehen den Begriff der Ethik als Verbotsethik. Ja, du sollst nicht, du darfst nicht. Sie haben in Ihrem Vortrag eher den freiwilligen Verzicht betont, also dass man durch diese Freiwilligkeit zu einer höheren Einsicht kommt und damit dann auch verzichtet.
Ja, grundsätzlich ist die biblische Ethik immer im Verruf, eine Gebotsethik zu sein. Manche würden sogar die christliche Ethik als Ganzes als Gebotsethik einstufen. Das hängt sicher auch mit den 10 Geboten zusammen. Es werden selbst Formulierungen wie du sollst deinen Nächsten lieben ja als Gebot formuliert. Also die Bibel bietet zunächst schon auch Anhalt für eine solche Gebotsethik. Andererseits haben wir gerade in unserem Ethikzentrum in Mainz auch immer wieder auf die Pluralität der Begründungswege des Ethischen in der Bibel hingewiesen. Da gibt es eben nicht nur Gebotsreihen, sondern es gibt zum Beispiel auch Gleichnisse, also narrative Texte, in denen sehr niederschwellig, einladend eine bestimmte Lebenssituation vor Augen geführt wird und diese Lebenssituation dann emotional und ganzheitlich auch vom Lesenden, vom Hörenden aufgenommen werden kann. Er tritt quasi in diese Szene mit hinein, barmherziger Samariter, das Paradebeispiel. Er überlegt sich selber, würde ich jetzt helfen oder würde ich vorbeigehen und so weiter. Und genau auf diese Weise wird ein Prozess des Nachdenkens in Gang gesetzt. Und das ist eigentlich das, was Ethik ausmacht. Man will herausgefordert werden in einem Begründungszusammenhang. Es geht auch um die Bildung eines ethischen Charakters. Das sind Aspekte, die also auf vielfältige Weise innerhalb der Bibel gewonnen werden können. Im Besonderen habe ich jetzt auch heute zur Verzichtsethik gesprochen und das klingt nun mal auch zunächst nach einer Gebotsethik, du sollst nicht oder du sollst das und so weiter. Aber gerade im Blick auf das Neue Testament, zum Beispiel auf Verzichtsakte in den Paulusbriefen, wurde mir deutlich, dass es um eine Freiwilligkeit des Verzichts geht, also dass Verzicht immer sogar in meiner Theorie notwendig Freiwilligkeit einschließt. Dass also man nicht anderen Verzicht vorschreibt, sondern dass man sich selber als Verzichtender aus einer Wahlmöglichkeit für eine bestimmte Option entscheidet und eben an bestimmte Möglichkeiten nicht in Anspruch nimmt. Das hat mit Freiheit zu tun und diese Freiheit kann eben gerade auch innerhalb der Verzichtsethik dann umgesetzt werden.
Wir haben in der letzten Zeit jetzt auch gelernt, dass Verzichtsethik auch eine wirtschaftliche Bedeutung hat, in Gestalt von Verzichtsprodukten sozusagen. Ja, beispielsweise alkoholfreies Bier wird teilweise teurer verkauft als Bier mit Alkohol. Welchen Wunsch können Sie an Unternehmen, Ökonomie und Technik äußern für eine zukunftsorientierte Zusammenarbeit?
Ich habe vorhin von Verzichtsprodukten gesprochen. Mit diesem Begriff habe ich eine Wortschöpfung von Herrn Hoffmann aufgenommen, die ich aber sehr interessant finde, weil sie nochmal zum Ausdruck bringt, dass Verzicht nicht immer nur negativ besetzt sein muss, nicht immer nur weniger oder gar nicht sein soll, sondern dass tatsächlich ja auch mit einer wirtschaftlichen Brille betrachtet, Verzicht zum Beispiel auf Alkohol oder auf Fleisch, dann wiederum an einer anderen Stelle eine marktrelevante Entwicklung hervorruft in Gestalt von neuen Ersatzprodukten, alkoholfreies Bier oder Fleischersatzprodukte, die dann, wie die Statistik zeigen, sogar eine fulminante Entwicklung, ein Wirtschaftswachstum sogar zum Ausdruck gebracht haben. Und das ist also insofern eine Entwicklung, die uns mit den Wirtschaftlern insofern verbindet, als meine Verzichtsethik ja bewusst die positive Seite des Gewinnen des Verzichts, also weniger ist mehr, zum Ausdruck bringt. Das wäre wirtschaftlich betrachtet dann tatsächlich so, dass auch über Verzichtsprodukte ein Markt erschlossen werden kann. Verzicht also muss nicht immer nur weniger bedeuten, sondern kann auch im ökonomischen Sinne einen Plus hervorbringen. Dann natürlich müssen wir diese Verzichtsprodukte nochmal genauer untersuchen, ob sie denn tatsächlich nachhaltig sind. Da gibt es ja einiges auf dem Markt, was dann mit Eikla und so weiter zum Teil mehr Hühnerleben fordert als die klassische Wurst. Und das ist dann wiederum auch die Frage, wird die Nachhaltigkeit tatsächlich an der Stelle auch umgesetzt? Also ich bin auch vorsichtig, wenn man Verzicht in ein Kosten-Nutzen-Kalkül einbauen will. Verzichtsethik in der Weise, wie ich sie definiert habe, versucht ja ganz bewusst einen Kontrapunkt zur kantianischen und utilitaristischen Ethik zu setzen. Das heißt, zum Beispiel im Blick auf die Verzichtsprodukte würde der Utilitarismus natürlich ein Kosten-Nutzen-Kalkül als ethische Begründung anführen. Also wenn es unterm Strich die größtmögliche Gewinnmaximierung erbringt, dann ist es wieder legitim. Da würde ich sagen, das wäre eine Verzweckung dann wiederum des Verzichts für sekundäre Gründe und dagegen hätte ich ethische Einwände. Denn Lebensqualität, und das ist ja etwas, was bei dem Verzichten mit Gewinn immer auch am Ende mit abgewogen werden sollte, kann man nicht messen. Sie lässt sich nicht quantifizieren. Wenn jemand sagt, ich bin jetzt glücklich, obwohl ich weniger konsumiert habe, dann kann man das nicht in irgendeine Rechnung unmittelbar einfließen lassen.
Gibt es in Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit noch einen weiteren Aspekt, den Sie jetzt gerne betonen möchten?
Die Frage, die ich natürlich hier in Aschaffenburg stellen darf, ist, welche Rolle könnte zum Beispiel die Ethik oder insbesondere auch theologische Ethik oder Theologie innerhalb dieses Ringens um Nachhaltigkeitsfragen haben? Und ich denke im Blick auf die Geistes- und Kulturgeschichte, dass Theologie tatsächlich Schätze auch bereithält, Erfahrungen, aber auch Texte, in denen Inspirationen liegen können für ein nachhaltiges Wirtschaften, aber auch für ein nachhaltiges und glückliches Leben. Und genau an der Stelle würde ich mich freuen, wenn wir in einem Dialog bleiben und die Theologie an der Stelle auch tatsächlich ihre Stimme im vielstimmigen Chor der Nachhaltigkeitsforscher erheben darf.
Dann bedanken wir uns bei Professor Zimmermann von der Uni Mainz für diese vielen Denkanstöße. Mir hat es auf jeden Fall viel gebracht und ich versuche es jetzt gerade auch in der Winterzeit umzusetzen. Und dann sehen wir uns, liebe Zuschauer, wieder bei der nächsten Folge, dann im neuen Jahr bei meinem Projekt Digital.